Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei dieser April-Folge von Akte Brandenburg. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch zum ersten Mal zuhört. Dann herzlich willkommen an dieser Stelle. Mein Name ist Heike Reis. Ich arbeite für die Lausitzer Rundschau in Cottbus und in Guben. Und mit mir am Mikro ist heute wieder Bodo Baumert, unser Kriminalreporter von der Lausitzer Rundschau. Hallo Bodo.
Ja, schönen guten Tag auch an euch alle. Wir haben passend zum Osterfest, das wir ja gerade quasi um uns herum haben, einen Fall aus dem, der sich auch zu Ostern zugetragen hat, vor ungefähr einem Jahr mitgebracht. Und es wird kriminell, so viel können wir schon verraten.
Wir gucken uns mal den Tag an, um den es heute geht. Das ist der 17. April 2024. Wir befinden uns in Lübbenau. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Das ist eine relativ große Stadt im Spreewald, Dreh- und Angelpunkt des Touristenzentrums dort und dementsprechend auch reinvoll mit Menschen, besonders in den Sommermonaten. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen weit ab von den Spreewaldfließen und befinden uns dort in einer Plattenbausiedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern. Und dort wird in einer Wohnung die Leiche eines Menschen gefunden, die, ich sage jetzt mal salopp formuliert, ein bisschen anders aussieht, als wie man es vielleicht sonst gewohnt ist.
Ja, das muss ein sehr schauriger Anblick gewesen sein. An dem Tag ist der Vermieter, war vor Ort und wollte mit dem Mieter dieser Wohnung sprechen, hat ihn nicht angetroffen und man hat dann schließlich sich entschieden, Polizei und Feuerwehr zur Hilfe zu nehmen und in die Wohnung reinzugehen. Und ja, also die, die dann später vor Gericht davon erzählt haben, die Polizisten, waren zu dem Zeitpunkt immer noch relativ angewidert. Das muss ein großer, ja, so eine Messi-Wohnung, würde man sagen, gewesen sein. Und in dieser Wohnung, in diesem Wohnzimmer mit ganz vielen Mülltüten, muss man sich das vorstellen, aufgerissene Schränke und so weiter, liegt eben eine Leiche. Und auch diese Leiche ist nicht mehr wirklich appetitlich, weil die muss da schon zumindest Tage, wie lang wirklich, ist noch eine Frage, über die wir uns unterhalten müssen, gelegen haben. Und definitiv, der Mensch ist tot. Und damit beginnt sozusagen unser Kriminalfall und die Ermittlungen.
Genau, ihr könnt euch das tatsächlich so ein bisschen vorstellen. Vielleicht kennt der ein oder andere noch die Serie Bones aus dem Fernsehen, war so Anfang der 2000er Jahre mal relativ groß, wo eine forensische Anthropologin sich mit Knochen an oder beziehungsweise anhand von Skeletten Mordfälle aufklärt. Wie realistisch das ist, das wird natürlich mal beiseite gestellt. Aber vielleicht so ungefähr ein Fernsehtatort könnt ihr euch dort Tatsache vorstellen und das mitten in Brandenburg. Es wird vermutet, dass es sich um den 87-jährigen Wohnungsmieter handelt, weil der ist zu dem Zeitpunkt einfach spurlos verschwunden und nicht auffindbar. Und rein von den Markern der Leiche her, wie sich das nachher in der Gerichtsmedizin herausstellt, passt das relativ gut zu ihm. Und kann dann später auch per DNA-Analyse nachgewiesen werden, dass es sich tatsächlich um den älteren Herrn handelt. Wer war denn der Mann?
Ja, also ein 87-Jähriger, der, wie du schon sagtest, in der Wohnung gelebt hat. Man hat wirklich länger gebraucht, sozusagen, um ihn erstmal zu identifizieren. Also da war nicht mehr viel vorhanden, an dem man es hätte tun können. Definitiv, also da fehlt sogar die Zähne schon. Also, nur um diesen Eindruck sich vor Augen zu führen. Und ja, es ist ein Mann, der relativ zurückgezogen lebt in dieser Wohnung, wohl auch nach, was so die Nachbarn dann berichten, Schwierigkeiten hatte zu gehen, also die Wohnung selten verlassen hat, höchstens mal zum Einkaufen oder so. Ansonsten viel in der Wohnung war, auch relativ wenig Kontakt hatte, weder zu den Nachbarn in diesem Mehrfamilienhaus noch zu seiner Familie, also da gibt es Familie, aber wo man relativ wenig Kontakt hat, sodass er auch dann erstmal nicht vermisst wurde. Also der Grund, weshalb der Vermieter dann da war, war nicht, dass der Mieter vermisst wurde, sondern tatsächlich, weil es schon so gerochen hat im Haus, dass die Nachbarn sich beschwert haben.
Und das führt dann letztendlich auch dazu, dass dann quasi eine Vertreterin dieser Vermietungsgesellschaft dort mal nach dem Rechten sehen möchte. Der Mann ist dann nämlich auch ein paar Wochen später auch mit der Miete im Rückstand. Es kommt nichts mehr. Termine lässt der Mann verstreichen, geht nicht ans Telefon, ist einfach auch, sage ich jetzt mal, nicht von fernab ansprechbar, sodass sie jetzt dort vor Ort nach ihm schaut. Und als dann er immer noch die Tür nicht öffnet, logisch kann er ja auch nicht, zieht sie dann quasi die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr mit dazu. Und die brechen dann die Tür auf und finden dann eben leider den Schrott vor. Der Mann selber war auch eben unter den Nachbarn aufgrund, ich sag jetzt mal, seiner Lebensweise nicht sonderlich beliebt. Es gab schon vorher auch mehrere Beschwerden über ihn, aber auch Beschwerden von ihm wieder über andere Mieter. Also quasi das Konstrukt selber dort ist auch relativ, vielleicht nicht die klassische gute Nachbarschaft, die man im Kopf hat.
Also es ist nicht das erste Mal, dass aus der Wohnung gerochen hat. Nur in dem Fall war es anscheinend so stark, dass auf dem Balkon darüber die Nachbarin geschildert hat, dass sie nicht mehr raus auf den Balkon konnte. Und dann ist dann Gott sei Dank doch mal jemand gekommen. Wie gesagt, wir haben am Anfang schon gesagt, das Game spielt sich ungefähr um Ostern. Also da sind wir jetzt ein paar Tage nach Ostern, 2 Wochen ungefähr. Das wird auch eine Rolle gespielt haben, dass dann relativ spät erst jemand gekommen ist. Aber es muss schon ziemlich unerträglich gewesen sein, dieser Zustand.
Die Leiche war natürlich relativ stark verwest. Sie hat dort mutmaßlich mehrere Wochen gelegen. Das heißt natürlich auch, nur um sich das mal so ein bisschen vor Augen zu führen, wer das jetzt nicht möchte, kann gerne ein paar Minuten vorspulen. Ich packe euch die passende Stelle nochmal in die Shownotes. Das heißt, da ist auch ein bestimmter Insektenbefall schon vorhanden auf dem Körper. Es wurden Maden und bis zu 2 Zentimeter große andere Fliegen und Insekten gefunden, die natürlich aber andererseits wieder Aufschluss über den Todeszeitpunkt geben können. Damit kommen wir auch zu dieser Knackfrage, nämlich wann ist denn der Tote nun verstorben, beziehungsweise auch wann nicht?
Ja, das fängt ja schon skurril an. Wir sind dann, wenn wir dann später beim Landgericht, beim Prozess, dann gibt es immer die Ankündigung der Prozesse und dann steht immer Tatort, Tatzeitpunkt. Und hier bei dem Prozess stand dann wirklich 24. März bis 17. April. Also niemand wusste genau, wann ist dieser Mensch eigentlich gestorben, was da schon sehr skurril ist. Und man hat dann angefangen zu recherchieren natürlich. Dann gab es ja unterschiedliche Schwierigkeiten, mit denen man arbeitet. Irgendwann hat man den Täter, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Der wusste selbst nicht genau, wann er ihn getötet hat. Er konnte sich noch daran erinnern, dass an dem Tag wohl irgendwie dann danach, nach der Tat, durch die Stadt gelaufen wäre und hätte Osterfeuer gesehen. Also es könnte so Ostersamstag gewesen sein. Da gibt es ja traditionell die Osterfeuer. Das wäre der 30. März gewesen. Dann hat man den Gerichtsmediziner untersuchen lassen, der, wir haben das ja schon ein bisschen geschildert, natürlich Schwierigkeiten hatte, da noch was festzustellen. Der geht davon aus, es muss irgendwie vor dem 24. März gewesen sein. Also das wäre dann schon vor Ostern. Wie gesagt, gefunden die Leiche am 17. April, das ist 2 Wochen nach Ostern. Dann gab es wiederum einen Enkel des Toten, der erzählte, er hätte den noch gesehen im Supermarkt am grünen Donnerstag. Das wäre wieder der 28. März. Das passt also alles nicht zusammen. Schlussendlich hat man gesagt, okay, wir brauchen irgendeine Form von Gewissheit. Wir haben dann zusätzlichen Experten, zusätzliches Gutachten reingeholt. Das ist so ein Forscher, der sich eben speziell mit solchen Insekten und Maden befasst, die dann an Leichen gefunden werden. Und der sagt, ungefähr so in der Zeit zwischen dem 18. und 24. März, also noch weiter vorne, dass da die Leiche oder der Mord wahrscheinlich geschehen ist, so muss man es ja sagen. Und dann wiederum gibt es noch ein Faktum, was es noch etwas skurriler macht oder wo das Gericht sich nachher dran festgehalten hat, weil der Täter, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, der hat die Geldkarte des Toten mitgenommen. Und mit dieser Geldkarte ist er am 18. März zur Bank gegangen. Geld hat er natürlich am Geldautomaten nicht gekriegt, weil er hatte die PIN nicht. Aber er konnte zumindest die Kontoauszüge abrufen. Das hat er gemacht, in den Folgetagen auch nochmal. Deswegen geht das Gericht dann am Ende davon aus, es war wohl schon dieser 18. März. Und damit hat diese Leiche fast einen Monat in der Wohnung gelegen, bis man sie gefunden hat.
Das muss man sich mal vor Augen führen. Und das ist ja eigentlich in einem Mehrfamilienhaus, wo ja ständig auch irgendwo Verkehr ist. Also eben auch viele Leute ständig Tag ein und Tag aus sozusagen durch die Tür kommen. Du hast es gerade den Täter schon genannt. Auf den kamen die Strafverfolgungsbehörden ja relativ schnell, beziehungsweise eigentlich mussten sie da gar nicht groß viel an Arbeit tun, weil der Mann, das ist ein 26-Jähriger aus dem Rheinland, der aber schon ein paar Jahre in Lübbenau gelebt hat zu dem Zeitpunkt, der hat sich selbst gestellt. Wie kam denn das zustande?
Ja, also am Anfang hat die Polizei genauso im Dunkeln getappt wie wir erstmal. Die haben diese Leiche gefunden und wussten da nicht mal, hat mal angefangen, die Nachbarn zu befragen. Der Täter ist der unmittelbare Nachbar, der hat das in der Nebenwohnung gewohnt, der war aber an dem Tag nicht da. Das heißt, mit dem hat man doch gar nicht sprechen können. Und dann kriegen die am nächsten Tag, also am 18. April, einen Anruf auf der Polizeiwache in Lübbenau. Ja, wir haben jemanden in der Küche, der möchte gerne sich stellen. Der hat den Mord begangen. Da müsste sich auch erstmal komisch vorgekommen sein, aber die sind dann hingefahren, haben den da wirklich vorgefunden, diesen jungen Mann. Der war geständig und man hat ihn dann mitgenommen auf die Wache und dann sozusagen ging alles weitere seiner Wege.
Schauen wir uns doch den Kern mal ein bisschen näher an. Wir nennen ihn jetzt mal Jens K. abgekürzt, natürlich nicht mit vollständigem Namen. Der Mann ist, sag ich mal, einer, der es vielleicht auch nicht sonderlich leicht im Leben hatte, kommt aus einem Elternhaus mit relativ zerrütteten Familienverhältnissen. Alkoholismus hat da eine große Rolle gespielt, mutmaßlich auch schon Alkohol in der Schwangerschaft. Und der hat so einige Hürden aus seinem Lebensweg, die ihm es dort ja, vielleicht nicht sonderlich leicht machen, aber die Karriere bis zum Mörder, die dauert ja dann schon noch ein bisschen länger. Bodo, nimm uns doch mal mit. Was ist das für ein Mensch?
Ja, Karriere zum Mörder ist immer so eine Sache. Also es wird ja keiner zum Mörder ausgebildet, das ist immer so eine Schwierigkeit. Und das ist auch so eine, ja im Prinzip, also du gehst da ja in so einen Gerichtssaal rein, du willst ja den auch angucken, und ist natürlich auch Neugier, die uns dann treibt in so einem Fall. Wer macht sowas? Was sind das für Menschen? Und da sitzt da einer, also so vom ersten an, wo du sagst, ein armes Würstchen. Ne? Und also irgendwie sehr, sehr eigenartig, 26 Jahre alt, also auch jetzt noch nicht wirklich viel Lebenserfahrung da. Und ja, also so eine Lebensentwicklung, Karriere, wo du auch sagst, ja, also irgendwie kann er einem auch leid tun, aber wenn dann sowas am Ende bei rauskommt, auch wieder nicht. Du hast schon gesagt, er ist ursprünglich aus dem Rheinland, ist dann auch tragische Familienverhältnisse, Todesfall in der Familie, die sind dann mit seiner Mutter hier rüber nach Cottbus und dann nach Lübbenau gekommen. Er hat dann auch Arbeit gefunden, also selbst schulische Ausbildung war jetzt nicht so viel vorhanden. Ich glaube, Förderschule war es, wenn ich mich recht entsinne. Hat dann aber trotzdem Arbeit gefunden in Lübbenau bei einer Firma, wo sich der Chef auch für ihn wirklich engagiert hat. Also der hat versucht, ihm zu helfen. Also er hatte so einen Hilfsarbeiterjob halt bei der Firma, ne? Aber versucht, ihm zu helfen, den Führerschein nachzumachen, ihn so ein bisschen zu qualifizieren, privat auch geholfen, wenn es Schreiben oder irgendwas ging an Ämter oder sowas, was er machen musste. Und ihn da wirklich versucht hat mitzunehmen, bis es dann zum Bruch kommt. 2023 wird es dann langsam schwierig, da verändert er sich auch, da berichten dann auch die Kollegen so, der nimmt da jetzt irgendwie Drogen, der ist sich, wird so aggressiv so. Der Chef versucht immer noch irgendwie mit ihm zu vermitteln, die sind auch privat angeln gegangen, also das war ein relativ nahes Verhältnis. Aber trotzdem, das bricht irgendwie, dann muss, die Firma geht dann auch in Insolvenz und der muss sich dann einen neuen Job suchen. Dann hat er auch eine Freundin oder eine Bekannte, die ihm versucht, genauso zu helfen, die ihn irgendwie mitnimmt. Zumindest berichtet sie das so, da kommen wir gerne auch gleich nochmal drauf, dass auch so ein grünes Verhältnis. Irgendwie denkst du so, ja, er kriegt doch immer Hilfen und vielleicht schafft er den Absprung, denkst du. Und dann passiert so eine Tat, wo man sich auch nicht wirklich erklären kann, warum eigentlich. Also ja, wirklich, also aus so eine Stringenz, wo man sagt, das hat dann dahin geführt, ist da nicht.
Zumal nach außen hin ja die Bemühungen, hast du es gerade schon angesprochen, den Chef, ne? Und der 26-Jährige selber, der Täter hat sich ja dort wirklich auch bemüht. Das heißt, er hat ja da doch nochmal mehrere, also hat sich in dieser Firma gut integriert, er hat den Führerschein gemacht, er hat auch nach außen hin verkörpert, dass er Erfolg hat, geldtechnisch, sage ich jetzt mal. Also er hat eben häufig Markenklamotten getragen, war doch viel unterwegs in der Stadt, ist gerne ausgegangen, wenn er die Gelegenheit hatte. Also halt, wo man jetzt eigentlich sagt, gut, der hat sich gut gefangen und hat da jetzt sich auch ein Leben aufgebaut, mit dem er zufrieden ist. Dann, aber wenn wir gerade bei dem Thema Kollegen sind, zieht wenig später, auch ungefähr ein halbes Jahr vor der Tat, auch nochmal ein Kollege bei ihm ein als Untermieter. Und der merkt dann halt relativ schnell, dass da vielleicht auch ein Stück weit Fassade mit bei ist, gerade was das Geldtechnische angeht, weil der Täter hat Mietschulden und zwar nicht gerade in geringer Menge. Das heißt, der Untermieter hilft ihm auch quasi noch so ein bisschen, die mit abzutragen. Und eigentlich reden die beiden aber auch kaum miteinander, haben nicht wirklich viel gemeinsam. Es ist mehr so das Thema Zweck-WG. Und der Untermieter sagt dann später auch vor Gericht, der Angeklagte habe gekifft zumindest und auch viel über dieses Thema gesprochen. Bei anderen Drogen ist er sich nicht ganz sicher. Da soll wohl mal was gewesen sein. Aber wie genau und wann? Na, aber was ihm aufgefallen ist, dass zumindest der Täter relativ viele Pakete von Bekleidungsunternehmen bekommen haben soll. Und das eben auch von Marken, die durchaus auch mit einem gewissen Preis versehen sind, mit ihr, mit denen er dann sozusagen auch ja, im Alltag unterwegs war. Und er hat das auch so ein bisschen als Indiz genommen dafür, naja, vielleicht läuft da auch noch im Geschäft nebenbei was, vielleicht kann er sich über das Drogendeal noch ein bisschen was dazu verdienen. Aber es bleiben halt alles so bei Vermutungen und Indizien. Am Ende sagt dann zwar auch der Chef des späteren Täters dann auch, ja, der Angeklagte habe eben mal gestanden, er hätte wohl Tilidin und andere Medikamente konsumiert, um abzunehmen, weil es ihm damit besser ging und es scheint wohl auch so funktioniert zu haben, weshalb er das auch eine ganze Weile gemacht hat. Aber zusehends sozusagen scheint er dort zumindest in eine Art Substanzkonsum abzurutschen, der ihm nicht so richtig gut tut. So sagt es ja zumindest dann auch seine spätere gute Bekannte vor Gericht. Aber die Dame spielt auch nochmal eine ganz besondere Rolle in dem Fall.
Ja, das ist der Drogenkonsum, hast du schon gesagt, das ist relativ schwierig. Also er hat ja selbst ein Geständnis abgelegt vor Gericht, also sein Anwalt hat für ihn was Entsprechendes verlesen. Da ging es zum einen darum, dass er sich eben immer mehr in Drogenkonsum reingesteigert hätte, deswegen nicht so wirklich in der Lage gewesen wäre, seine eigenen Handlungen zu begreifen oder zu steuern. Das ist das eine, da kann man schon drüber streiten. Und dann gibt es eben in diesem Geständnis diese andere Parallele. Da gibt es diese Freundin, die vom Anwalt und auch von dem Chef dann, also sehr so ein bisschen, man sagt da so femme fatale, also so eine fatale Freundschaft oder fatale Frau, die er sich verliebt, die er so angöttert, der er gefallen will, der auch Geschenke machen will in die Richtung. Und die hätte ihn dazu gebracht, dass er eben so abwegige Dinge getan hätte. Dazu muss man die Vorgeschichte sozusagen noch erzählen, bevor wir auf diese Freundin kommen. Es gibt ja eine Vorgeschichte zu diesem Mord. Und zwar fängt auch wieder mit Hilfsbereitschaft an. Ne? Also dieser ältere Mann hat sich wohl öfter mal aus seiner Wohnung ausgesperrt. Der war, haben wir schon gesagt, nicht mehr so mobil. Und er ist der direkte Nachbar, wohnt Tür an Tür und hat ihm wohl geholfen. Das muss eine Tür gewesen sein, die man relativ leicht aufbekommen hat. Also dieser alte Trick, den man kennt mit der Chipkarte, ans Türschloss und die Tür geht auf. Das hat da augenscheinlich funktioniert. Und so hat er dem alten Mann dann öfter mal eingeholfen, hat ihm auch in den Müll rausgetragen, hat das dann in die Wohnung sozusagen auch mit reingegangen und muss da mitbekommen haben, dass da diese Geldkarte öfter frei rumlag. Die also da einfach frei am Tisch rumlag. Und die muss er, so erzählt er und so scheint es auch glaubhaft zu sein, dann öfter einfach mal mitgenommen haben. Also eingesteckt haben, ist damit bezahlen gegangen. Beim Supermarkt, wenn du jetzt nicht zu viel kaufst mit so einer Karte, kannst du ja auch ohne PIN-Code bezahlen. So mal so seinen Einkauf, so ein bisschen da Geld sozusagen von der Karte des Nachbarn abgezwackt. Muss sich auch öfter wohl, so behauptet er, in die Wohnung eingeschlichen haben, wenn der wie geschlafen hat, um die Karte nochmal zu holen und so. Das ist das eine. Das zweite ist, er muss auch irgendwie mal versehentlich Kontoauszüge von dem in den eigenen Briefkasten bekommen haben und muss darüber seine Banknummern sozusagen bekommen haben und muss im Internet eine Adresse gefunden haben, wo er allein schon über diese Daten irgendwas bestellen konnte oder Geld überweisen konnte sozusagen. Das ist sozusagen die zweite Sache. Und so muss er nach und nach immer öfter sich sozusagen von da drüben entweder Geld direkt mit der Karte geholt haben oder eben im Internet Sachen bestellt haben. Wohl auch, so sieht es die Anklage und so erzählt er es auch, für diese ominöse Freundin. Also da hätte er wohl mal irgendwas überwiesen, um der aus der Klemme zu helfen oder ihr Gefallen zu tun, die schicken Klamotten, die er da im Internet bestellt, auch um der Damenwelt zu gefallen, das abnehmen, um sozusagen erst der Schwester des Chefs zu gefallen, die hat dann kein Interesse an ihm und dann diese zweite Freundin, auf die wir sozusagen jetzt zu sprechen kommen, um dieser eben zu gefallen. Auch das ist eine illustre Persönlichkeit, die Dame ist 37 Jahre alt, auch aus Lübbenau, die ist mit einem stadtbekannten Dealer zusammen, der also für den Drogenhandel zuständig ist, der wohl auch unseren 26-jährigen Täter mit Marihuana versorgt hat, augenscheinlich. Der wird dann im Sommer 23 festgenommen, ist von der Bühnenfläche sozusagen verschwunden, also von der Bildfläche verschwunden, so rum heißt es korrekt. Und da wittert augenscheinlich unser Täter seine Chance und macht sich an die Freundin ran, so zumindest die Erzählung über sie. Und die hätte ihn dann ausgenutzt. So, das ist sozusagen dieses Motiv. Und dann irgendwann, so ist jetzt wieder das Geständnis von ihm, wäre er wieder mal in die Wohnung reingegangen, wollte sich wieder die Geldkarte nehmen. Der alte Mann lag auf dem Sofa und war am Schlafen. Und dann sieht er auf dem Tisch Kontoauszüge liegen und da ist oben der Name seiner Freundin zu sehen. Also hat er wohl irgendwie Geld für Amazon oder irgendwas anderes überwiesen von diesem Konto des alten Herrn und da ist der Name zu sehen. Er kriegt einen Schreck, denkt, oh Gott, nicht, dass die jetzt irgendwie Gefahr läuft, dass die angezeigt wird, das will er verhindern. Er weckt den alten Mann, will ihn zur Rede stellen, ob er das mitgekriegt hat, ob er was weiß, ob er da schon Anzeige erstattet hat. Der alte Mann wird wach, völlig konsterniert sieht er diesen Menschen vor sich, versucht ihn aus der Wohnung rauszudrängen. Und dabei kommt es dann zum Gerangel und irgendwie auch zum Mord.
Die 37-jährige Dame hat da eine andere Version parat. Laut ihr war das, also es habe sich dabei um keine Liebesbeziehung gehandelt, das war richtig. Sie habe mit dem Angeklagten sozusagen einen Umgang gehabt, einen freundschaftlichen Umgang, sage ich jetzt mal. Es hätte irgendwie so gemeinsame Fernsehabende und Spieleabende und dergleichen gegeben, weil er ihr, das ist ein Zitat von ihr, wohl der Angeklagte ein bisschen leid getan habe. Und nachdem quasi der dann Interesse an einer Partnerschaft bekundet hat, an ihr eben da auch weitergehen zu wollen, habe sie ihn deutlich wohl zurückgewiesen und dann quasi eine Beziehung mit einem anderen oder eine Romanze mit einem anderen Mann begonnen, was dem Angeklagten wohl nicht sonderlich positiv aufgestoßen sei. Im Gegenteil, er habe angefangen, ihr nachzustellen. Er habe irgendwie gemeinsame Freunde über sie ausgefragt und die haben es dann wieder quasi der Dame berichtet, dass dort der Angeklagte ständig irgendwie nachhakt und wissen will, mit wem sie jetzt da ein Verhältnis hat und wie da jetzt die Lebensumstände sind. Und eines Tages habe dann plötzlich der Angeklagte auch vor ihrer Tür gestanden und Und dann eines Tages habe plötzlich quasi ein anderer gemeinsamer Bekannter von den beiden vor ihrer Tür gestanden, habe ihr auch Drogen wohl übergeben wollen von dem Angeklagten, was sie dann natürlich aus ihrer Sicht entschieden zurückgewiesen habe. Und daraufhin hat sie auch den Kontakt zu dem Angeklagten dort beendet. Also so erzählt sie es zumindest vor Gericht, tritt dort auch relativ, sage ich jetzt mal, seriös gekleidet auf, mit einer festen Stimme, mit einem auch präsenten Auftreten, wo man jetzt sozusagen auf den ersten Blick auch nicht an ihrer Version zweifelt, weil sie das alles sehr klar und nachvollziehbar hintereinander schildert.
Ja, genau. Also das sind so zwei Bilder. Also wie Zerrbilder. Ne? Du hast auf der einen Seite dieses Bild, was von ihr gezeichnet wird. Sie soll ja auch Drogen dann an ihn verkauft haben, eben nicht nur Marihuana, sondern eben noch einiges dahinter, das ihn so nach und nach in diesen höheren Drogenkonsum reingesteigert hätte. Also sozusagen die böse Figur, die da entsteht, die Verführerin. Und dann kommt sie vor Gericht. Also das erste Mal kommt sie nicht, weil angeblich hat sie die Ladung nicht gekriegt. Man hat bemüht dann die Polizei, um sie doch zunächst damit doch noch zu kriegen. Passt also anscheinend auch noch irgendwie alles ins Bild. Und dann kommt diese Frau da rein und es passt so überhaupt gar nicht zu diesem Bild. Also ruhige, zurückhaltende, klare Frau, die das aus ihrer Sicht, so wie du sagst, schildert. Ja, da war Freundschaft, der hat ihr irgendwie leid getan. Sie hat ihm versucht zu helfen, man hat da Spieleabende gemacht mit Bekannten oder irgendwas. Irgendwann hat er ihr auch mal seine Liebe gestanden. Und sie sagt, nee, das nicht, sondern Freundschaft gerne, aber mehr eben nicht. Und dann wird es eben immer skurriler so nachstellen, so wie sie das erzählt. Und sie kann sich doch alles gar nicht erklären. Und sie hat auch nie irgendwie bei Amazon, hätte sie nicht bestellt, weil sie hätte sie schon Schulden gehabt. Klammer auf, die Polizei erzählt da auch wieder eine andere Geschichte, da geht es dann um Betrug. Aber ein anderes Ermittlungsverfahren. Ja, und das, auch das passt irgendwie nicht zusammen. Und das passt aber irgendwie zu diesem Fall, wo so viele Dinge nicht wirklich greifbar sind. Also es könnte immer so gewesen sein, aber es könnte auch irgendwie immer ganz anders gewesen sein. Und je länger der Prozess dauert, desto verrückter, abstruser wird das dann alles auch noch, also letztendlich, warum er getötet hat, was ja wesentlich ist bei einem Mord. Bei einem Mord musst du ja ein Mordmotiv haben. Also er kann es nicht wirklich sagen. Er hat diese Theorie, er hätte das getan, um sie zu schützen. Sie sagt, nee, da war ja überhaupt gar nichts. Also ob da überhaupt diese Kontoauszüge jemals waren, weiß man nicht. Also der alte Herr hat auf jeden Fall nie Anzeige erstattet. Also der ist das augenscheinlich nie aufgefallen. Also auch da irgendwie ist es eher tragischer Zufall oder irgendwas, der dann dazu führt, dass das irgendein geplanter Mord wäre.
Hat man denn später diese Kontoauszüge im Verfahren nochmal irgendwie oder während des Ermittlungsverfahrens geprüft? Hat man da nochmal, weiß nicht, bei der Sparkasse oder bei der Bank angerufen und gesagt, wie ist denn jetzt eigentlich die Lage? Tauchte sie da wirklich jemals auf oder er selber vielleicht auch der Angeklagte?
Das ist bis zum Schluss nicht wirklich geklärt worden. Also diese Ausdrücke, diese Papierausdrücke, die da gelegen haben sollen, die hat er auch irgendwie mitgenommen und irgendwie weggeschmissen. Die sind nicht mehr da, das weiß man nicht. Was auch immer da. Ich meine, also auch das ist ja rein von der Vorstellung, der kommt da in die Wohnung rein, sieht dann auf einem Ausdruck, der da liegt, genau diese Zeile, wo da der Name seiner Freundin auftauchen soll. Oder seiner angeblichen Freundin, sie war es ja nicht mal. Ja, es ist alles schwierig, aber es hat irgendwie vielleicht was in ihm ausgelöst, was dann zu dieser Tat geführt hat. Ja, und selbst wie diese Tat dann wirklich passiert ist, selbst das können wir nicht mit letzter Gewissheit wirklich sagen. Also klar, er ist am Ende tot, so viel ist klar. Und als man ihn findet, hat er ein Kabel, augenscheinlich von so einer Nähmaschine, so ein elektrisches Kabel, um den Hals 11-mal rumgewickelt. Und die Vermutung des Gerichtsmediziners ist, er hat dieses Kabel um den Hals des Alten gewickelt und hat es irgendwann zugezogen, hat ihn also damit erdrosselt. Er selbst sagt, nee, da war kein Kabel. Er hat ihn erwürgt mit den eigenen Händen. Könnte auch sein. Rein theoretisch könnte es auch gewesen sein, dass er sich mit dem Kabel selbst erdrosselt hat, der alte Mann. Das wäre rein von den Spurenlage möglich. Wobei dann wiederum die Frage ist, er lag, als er da lag und man ihn gefunden hat, hat er ein Kissen, war er mit Kissen und Decke zugedeckt. Da sagt der Gerichtsmediziner auch, also nach seiner Lebenserfahrung gibt es selten Selbstmorde, wo sich die Leute hinterher noch zudecken. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ermordet wurde, sehr hoch. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das auch dieser Täter ist. Er hat es ja auch gestanden. Aber wie genau? Letztendlich, man hat auch da noch ein Messer neben der Leiche gefunden. Das war die erste Vermutung, war, dass das die Tatwaffe war. Aber dafür hat sich zumindest keine Spuren mehr gefunden.
Genau, das Gericht, also beziehungsweise die Anklage der Staatsanwaltschaft stürzt sich ja dann nachher aus auf diese, ich sag mal, Zuspitzung der Lebenskrise des Angeklagten. Ne? Sonst irgendwie, die Firma geht insolvent, das heißt, er hat einen Jobverlust, er muss jetzt erstmal wieder gucken, wie komme ich in Arbeit, ist erstmal zu Hause. Dann diese auch mutmaßlich, sage ich jetzt mal, unerwiderte Liebe seiner Freundin dort. Dann natürlich eventuell auch noch Dinge, die mit dem Substanzkonsum, sage ich jetzt mal, zusammenhängen, die jetzt auch da noch eine Rolle spielen. Die dann alle in diesem Konglomerat dazu geführt haben, dass er dort in Verdeckungsabsicht mutmaßlich diesen Herrn getötet hat, oder zumindest ist er später dann auch so aussagt. Näher kommt man diesem Fall auch sozusagen nicht, weil der Einzige, der sagen kann, wie es passiert ist, ist der Angeklagte und der kann sich aber nicht mehr erinnern. Das heißt, da tappt man jetzt so ein bisschen im Dunkeln. Die Spurenlage ist auch nicht besser, weil eben die Leiche schon so stark verwest war, dass man da auch diese Dinge nicht mehr eindeutig feststellen kann. Wie ist jetzt das Gericht mit diesem ganzen Verfahren umgegangen? Was kam da am Ende raus?
Ja, letztendlich für die Juristen ist es wichtig, sie brauchen einen eindeutigen Täter, sie brauchen eine Tatbeschreibung irgendwie, wie es passiert ist, also Motiv und so weiter. Das Motiv haben sie mit dieser Verdeckungsabsicht, das reicht für einen Mord. Also ist immer die Frage vor Gericht, Mord oder Totschlag. Für einen Mord braucht es ein eindeutiges Mordmotiv und eine Absicht. Totschlag aus anderen Gründen auch möglich, wird dann weniger hart bestraft. Mord ist immer lebenslänglich. In dem Fall sagt das Gericht, es gibt ein Mordmotiv, nämlich diese Verdeckungsabsicht, das hat er ja selbst gestanden. Wir wissen, wie der Tat, dass er erwürgt oder erdrosselt, letztendlich, dass er getötet wurde. Wir wissen, von wem es ist. Und das reicht dann letztlich für eine Verurteilung wegen Mordes. Das ist in dem Fall auch passiert. Das heißt, lebenslänglich. Es gab dann noch die Frage, ist er schuldunfähig oder eingeschränkt schuldfähig, weil er ja sagt, Drogenkonsum, der sich immer weiter gesteigert hat, er wüsste nicht mehr genau, was da passiert ist an dem Tag. Er hätte das irgendwie im Wahn oder irgendwas Ähnliches getan. Er sagt ja auch, er ist dann nach der Tat erstmal durch die Stadt gelaufen, hatte dann irgendwelche Albträume, hat noch versucht, sich irgendwem dann anzuvertrauen, unter anderem seiner Angebeteten, die aber zu dem Zeitpunkt schon so satt von ihm war, dass sie mit ihm, also seine Anrufe, seine Kontaktaufnahmen auch abgeblockt hat und dass er irgendwann dann zu den anderen Freunden gegangen ist und da in der Küche dann letztendlich gestanden hat. Aber das Gericht hatte dann doch deutliche Zweifel an dieser Drogentheorie, auch der Gutachter. Also es gibt keine wirklichen Belege dafür, dass er da einen so hohen Drogenkonsum hatte. Er hat auch keine großen Entzugserscheinungen nachgehabt. Also wenn jemand extrem Crystal, Kokain oder irgendwas nimmt, dass er so viel nimmt, dass er nicht mehr weiß, was er eigentlich tut, dann hat er danach entsprechende Entzugserscheinungen. Das zumindest haben wir bei ihm nicht. Das heißt also, juristisch haben wir einen abgeschlossenen Fall. Er ist verurteilt wegen Mordes. Der Fall ist aufgeklärt, aber wenn du dann am Ende trotzdem nochmal drauf guckst, denkst du, was für ein Mist, eine Verkettung von unglücklichsten Zufällen. Also der Mann ist ja nicht irgendwie absichtlich ermordet worden, dieser 87-Jährige, sondern letztendlich irgendwie zur falschen Zeit, am falschen Ort, sieht falschen Gedanken bei diesem Nachbarn, der ja jetzt eigentlich auch nicht aus böser Absicht rumläuft und Menschen tötet. Ach, irgendwie lässt einem das unbefriedigt natürlich zurück. Ist einfach eine tragische Geschichte.
Die einzige Lehre, die wir vielleicht noch draus ziehen können, ist, guckt ein bisschen auf eure Nachbarn, wenn ihr gerade im Kontext wohnt, wo ihr vielleicht auch mehrere Leute um euch rundherum habt, wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus seid, schaut vielleicht einmal mehr nach links und rechts. Ich denke, es kann nicht schaden. Das vielleicht nochmal so als Appell an uns an dieser Stelle auch selbst natürlich. Bodo, vielen Dank, dass du uns wieder mit reingenommen hast in die Story. Danke für die vielen Details und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Immer wieder gerne. Bleibt uns gewogen. Schreibt uns, wie ihr unseren Podcast findet. Und wir freuen uns auf jede Anregung und hören uns spätestens nächsten Monat wieder.
Genau. Ich packe euch auch nochmal die E-Mail-Adressen natürlich in die Shownotes. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ciao.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.